jetzt dabei sind. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zur Sitzung hier der Kinderkommission, zur 11. Sitzung und genauer gesagt zum Top 1, zum öffentlichen Fachgespräch zum Thema Mental Health, Belastung von Kindern und Jugendlichen, Wege zur Stärkung, die Rolle von Musik, Kunst, Sport und sozialer Teilhabe zur psychischen Stabilisierung junger Menschen. Ich freue mich, dass wir da heute Gäste haben, weise aber vorher darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich dann ab morgen wird das Video in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird ein Beschlussprotokoll erstellt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Ich begrüße ganz herzlich zu unserem Fachgespräch zum einen Herrn Julian Lagemann von der Deutschen Sportjugend im DOSB und den Herrn Stefan Reit von derselben Institution. Schön, dass Sie beide da sind. Dann begrüße ich Anne-Kathrin Schmidt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Hallo. Und Antje Valentin vom Deutschen Musikrat. Schön, dass Sie da sind. Ihnen allen stehen, wie das hier geübte Praxis ist, etwa 10 Minuten für ein Eingangsstatement zur Verfügung. Ich würde Sie beiden bitten, sich dann reinzuteilen, entsprechend wie Sie das mögen. Und danach treten wir dann in eine Frage-Antwort-Runde ein. Das Ganze soll so ungefähr 1,5 Stunden dauern für Sie zur Information. So, gibt es noch irgendwelche Fragen? Nein, dann fangen wir einfach an. Und auf meinem Zettel steht, dass wir mit der Deutschen Sportjugend anfangen. Und dann übergebe ich das Wort an Herrn Reit. Schön, dass Sie da sind.
Genau, ich fange an. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für uns eine große Ehre und Freude, dann hier auch Teil dieser Runde heute zu sein und unser Wissen, unsere Erfahrung im Fachgespräch einzubringen. Wir sind in der Deutschen Sportjugend tatsächlich die Dachorganisation für die Jugendorganisationen im Sport. Wir vereinigen unter unserem Dach über die Mitgliedsorganisationen, die Sportverbände und die Sportverbünde in den Vereinen knapp 11 Millionen Kinder und Jugendliche. Altersgrenze ist immer 27, also wir sprechen immer von den U27 Sportlern und Sportlerinnen und sind dort die verantwortliche Organisation, das Sprachrohr, auch innerhalb der Sportstrukturen, aber eben auch nach außen in die Gesellschaft, um die Anliegen der jungen Menschen zu transportieren. Ich bin Vorsitzender der Deutschen Sportjugend. Julian Lagemann ist Vorstandsmitglied der Deutschen Sportjugend. Der Vorstand ist weitestgehend ehrenamtlich. Wir haben zwei hauptberufliche Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle dabei im Vorstand. Ansonsten sitzen wir in Frankfurt und werden von dort die Geschicke und leiten von dort die Geschicke im Kinder- und Jugendsport. Mehr von meiner Seite nicht. Den inhaltlichen Part übernimmt der Julian. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben eigentlich eine Präsentation mitgebracht. Das funktioniert bei mir technisch gerade noch nicht. Aber das Gute ist, es steht nicht viel drauf. Ich werde das mündlich relativ gut hinkriegen.
Wir haben es. Wenn Sie ganz kurz warten,
wunderbar,
können wir das alle sehen. Und Sie können auch einfach sagen, wenn wir weiterklicken sollen.
Dann so machen wir das.
Dankeschön.
Grandios. Wir fangen einfach direkt mit der ersten Folie an, denn wir haben mit Mitteln aus dem Zukunftspaket und aus dem BMFSFJ noch aus der letzten Wahlperiode Forschung betreiben können, ganz zu dem Ziel, vieles, was wir so angenommen haben, was der Sport schon mal organisiert, dass das jetzt auch noch mal wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Und davon habe ich einiges mitgebracht, denn das Ganze stand unter dem Motto Move for Health und bezog sich auch auf die mentale Gesundheit. Und wir gucken uns direkt mal das allererste an, denn wir haben jetzt endlich durch eine umfassende Studie auch bei Kindern und Jugendlichen, also bis 18 Jahre, ziemlich durch qualitative Befragungen bei Eltern und bei Jugendlichen direkt rausfinden können, Kinder und Jugendliche, die aktiv sind, haben oft weniger Sorgen und eine höhere Lebenszufriedenheit und einen allgemein besseren Gesundheitszustand. An dieser Stelle wären wir nahezu fertig, denn das ist die wesentliche Erkenntnis. Wir haben aber 10 Minuten und die wollen wir natürlich gemeinsam mit Ihnen füllen. Und einmal schauen, dass Sport natürlich Stress abbaut, Selbstwirksamkeit stärkt, depressive Symptome reduzieren kann und Schlaf und Konzentration verbessert. All das sind wissenschaftliche Erkenntnisse genau aus dieser Studie. Wir schauen uns das direkt auf der nächsten Folie nochmal genau an, denn wir sehen, dass junge Menschen, die wir befragt haben, uns vor allem auch in dem Jahresvergleich nochmal gesagt hat, uns geht es nicht besser. Die, die wir befragt haben, also wir haben einmal 2023 gefragt und 2024 gefragt und sehr oft oder oft Stress, gerade ein Unterschied bei Mädchen und Jungen ist hier groß, aber eben auch eine Verschlechterung sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen. Wir haben aber eben auch herausgefunden, dass die Kinder, die in einem Sportverein sind oder die Jugendlichen, die in einen Sportverein eingetreten sind, da deutlich besser dastehen und eben einen besseren allgemeinen Gesundheitszustand aufweisen als Kinder, die sich nicht bewegen. Woran mag das liegen? Unter anderem, wir schauen uns das auf der nächsten Folie an, am Sportverein, denn es sind noch nicht alle im Sportverein, aber wenn es um Bewegung, Spiel und Sport geht, dann eben die meisten von denen, die wir befragt haben. Denn der Sportverein ist ein geschützter Raum für soziale Beziehung und emotionale Stabilität und deswegen die besten Bedingungen auch für eine Förderung von mentaler Gesundheit. Wir haben aber eben auch im Ganztag Bewegung oder eben in informellen Gruppen und kommerziellen Angeboten. Wir erreichen viele, aber nicht alle. Denn wir sehen auch, zu wenig junge Menschen sind regelmäßig aktiv. Nur 75% der Kinder und nur 60% der Jugendlichen sind regelmäßig sportlich aktiv. Das klingt unfassbar viel. Wenn wir aber sehen, Bewegung, Spiel und Sport hilft jungen Menschen dabei, mental gesünder zu werden, wäre eine höhere Anzahl natürlich noch besser. Und wir sehen auch auf der nächsten Folie, dass wir über die Jahre ein wenig verlieren. Den Peak haben wir mit 11 Jahren und verlieren dann bis 17 Jahre, wo wir immer noch mehr als die Hälfte junger Menschen im Sport mit Bewegung, Spiel und Sport haben und auch noch im Sportverein haben. Und der große Vorteil vom Sportverein ist, wir sind in der ganzen Breite. In den kleinsten Dörfern gibt es meistens die Wahl zwischen Jugendfeuerwehr oder Sportverein. Viele machen beides und sind natürlich bei uns immer herzlich willkommen. Warum kommen Leute raus? 57% sagen, sie haben einfach keine Lust mehr. 24% sagen, es gibt kein Angebot, was ihr Interesse weckt. 17% sagen aber auch, sie haben keine Zeit durch Institutionalisierung von Kindheit etc. pp. Und 14% sagen, meine Freunde interessieren sich nicht mehr dafür, meine Peer Group macht gerade was anderes. Deswegen auf der nächsten Folie konnten wir auch genauer schauen, welche Faktoren bei uns letztendlich dafür zuständig sind, dass Leute rausfallen, und zwar Förderbedarf, Armut, niedrige Bildung und fehlende Vollerwerbsfähigkeit der Eltern. Das heißt, Armut macht im doppelten Sinne krank, eben auch hier bei der Problematik der Bewegung. Denn Fußballschuhe gibt es nun mal nicht umsonst und auch der Beitrag eines Sportvereins kostet manchmal mehr, als Bildung und Teilhabe überhaupt ermöglicht, wenn man zusätzlich noch woanders teilhaben möchte. Wir schauen auf die nächste Folie. Wir sehen also, die ökonomische Lage und Erwerbstätigkeit der Eltern ist ein signifikanter Punkt dafür, dass Kinder eben nicht im Sportverein sind und zeitgleich, dass sportlich aktivere Kinder mental gesünder sind. Doch, auf der nächsten, das können wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Wir sehen vor allem bei Mädchen im Jugendalter bei vorliegendem Förderbedarf, dass wir die am wenigsten erreichen. Und das kann uns als Sportjugend natürlich nicht genug sein. Wir schauen weiter. Warum lohnt es sich denn trotzdem, im Sportverein dabei zu sein? Das haben wir nämlich auch gefragt. Also wir haben natürlich gefragt, warum seid ihr nicht dabei, aber auch, warum seid ihr dabei? 26% suchen Anschluss. Also Sportvereine sind ein Garant für Einsamkeitsprävention. Leistung ist ein Wert, den wir im Sport natürlich leben. 26% sagen, genau deswegen bin ich da. 18% freuen sich auf ein Erlebnis im Sportverein. Ein geringerer Teil sagt Fitness und Spaß machen darf es zum Glück auch noch, der Sport. Wir schauen uns weiter an, denn wir haben ja eben schon auf die institutionalisierte Kindheit geschaut und hier mit einem kleinen Blick auf den Ganztag. Und ich habe Ihnen da ein Zitat mitgebracht von einem Grundschulkind, das sagt, Vom Sport bekommen wir viel Kraft und Spaß. Und wenn wir Spaß und Kraft bekommen, dann haben wir keinen Ärger. Und von Sport können wir auch viel lernen. In diesem Falle finde ich, Kindermund tut Wahrheit kund. Und es braucht gar keine weitere Erläuterung. Es ist genau punktueller, könnte ich es nicht sagen. Vielleicht sollten wir dieses Grundschulkind demnächst noch in Gremien holen. Wir schauen uns ab die nächste Folie an. Denn wenn wir auf institutionalisierte Kindheit schauen, dann haben wir da natürlich auch Fachkräfte. Und hier sehen wir, auch das haben wir in einer anderen, auch im Bereich von der MOVE-Studie erhoben, im Ganztag von ehemaliger Putzfachkraft über pädagogische Fachkraft bis hin zu Schornsteinfeger oder Soldat, alles Mögliche im Ganztag dabei, die Angebote machen. Nicht zwangsläufig aber die, die Bewegungsspiel und Sport fachlich anbieten. Wir sehen das auch an ganz vielen anderen Stellen, dass eben fachfremd unterrichtet wird. Und auch hier sagt eine Mitarbeiterin im Ganztag, ja, aber auch so, also alleine auf die Idee zu kommen irgendwie, ich nehme mir das jetzt mal Schwungtuch oder da brauche ich halt schon irgendwie einen gewissen pädagogischen Hintergrund oder vielleicht eben sportlichen Hintergrund. Also auch da sehen wir Fachkräfte sagen, dass sie durchaus Nachhilfebedarf haben. Die letzte Folie ist das, was wir von Ihnen brauchen. Denn Stillstand bewegt nichts. Stillstand bedeutet, dass es ein Rückschritt für Kinder ist. Wir brauchen nicht nur Schulhallen, die als Betonmuseen mit Mattenmief und viel Schinderei da Bewegung, Spiel und Sport machen. Das reicht eben nicht aus. Wir brauchen Orte, an denen Kids schreien, rennen und schwitzen können. Und wir brauchen Orte, an denen Turnschuh quietschen lauter ist als sinnfreie Emissionslautstärkevorgaben. Und wir brauchen Orte, an denen Kids sagen, hier gehöre ich hin. Hier kann ich mich bewegen, hier kann ich spielen, hier kann ich meine Freizeit gut verbringen. Und deswegen brauchen wir Sie. Wir müssen gemeinsam unbequem sein, damit Kids sich weiter bewegen können. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank nach diesem Metapherfeuerwerk. Versuche ich eine Überleitung. Mein Kind ist nämlich gerade beim Tanzen und Singen. So. Und wir kommen gerade vom Tanzen und gehen jetzt zum Singen weiter. Und deswegen freue ich mich, Frau Valentin, auf Ihren Gesprächsbeitrag. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Kurz zum Deutschen Musikrat. Wir sind der Dachverband der Musik mit über 100 Mitgliedsverbänden, nicht nur aus dem pädagogischen Bereich, sondern gerade auch aus der Amateurmusik. Da kann ich den Kollegen die Hände reichen, weil am ländlichen Raum Sportverein, Feuerwehr und Blasmusik oft der Dreiklang sind. Da muss ich kurz betonen. Aber auch Musikwirtschaft, Forschung sind bei uns zu Hause in unserem Dach. Und insofern freue ich mich sehr, jetzt kurz einen Einblick zu geben. Vermutlich trage ich ein paar Eulen nach Athen, aber ich werde Ihnen im Anschluss auch meine Papiere senden mit den Quellen der Behauptungen, die ich jetzt aufstelle, nämlich musizieren und singen ist für Kinder gut. Das wissen wir. Aber warum ist das so? Soziale Resonanz. Sie sind selbst aktiv, sie können sich gleichzeitig selbst hören und den anderen hören und auf ihn reagieren. Sie haben eine Emotionsregulation und eine Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, entwickeln Gemeinschaftsgefühl durch musikalische Synchronisation und nachgewiesen erhöht gemeinsames Musizieren die Hilfsbereitschaft und Kooperation unter Kindern. Es stärkt Empathie, Engagement, fördert die soziale Bindung und führt zu positivem Umgang mit Emotionen. Es fördert auch das Selbstwertgefühl. Das hat sich zum Beispiel auch bei Kultur macht stark gezeigt. Ich schwanke jetzt ein bisschen von der Musik zur allgemeinkultureller Bildung und tue das ganz bewusst. Denn im Zwischenbericht zu Kultur macht stark, jetzt aus dem letzten Jahr für diese Periode, die ja bis 2027 geht, beschreiben über 90% der Teilnehmenden ein gesteigertes Selbstbewusstsein und gesteigerte Selbstwirksamkeit. Also ich appelliere sehr dafür, für Bündnisse für Bildung, Kultur macht stark, auch weiter sich stark zu machen. Ich kehre zurück zu Wirkungen der Musik. Was passiert, wenn Kinder musizieren? Wenn sie frühzeitig beginnen, zum Beispiel schon vor dem 7. Lebensjahr, zeigt das langfristig positive Effekte auf kognitive Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Konzentration. Und Studien zeigen, dass musikalische Aktivitäten mit besseren Leistungen in räumlichen und verbalen Fähigkeiten korrelieren. Langfristiges Instrumentalspiel hat positive Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten. Ich überspringe ein bisschen die Quellen, die ich Ihnen nachträglich zusenden werde, und komme zu Spracherwerb und Sprachentwicklung. An der Charité beschäftigt sich eine Forschungsgruppe frühkindliche Sprachentwicklung mit der Korrelation zwischen frühem Singen und Sprachentwicklung und hat da ganz klare Evidenzen aufgezeigt, dass das Singen gerade der Eltern mit den Kindern, aber Singen überhaupt die Sprachentwicklung und den Spracherwerb signifikant fördert. Inzwischen wird es auch häufig eingesetzt, gerade wenn es um Deutsch als Zweitsprache geht. Positive Effekte auf Lebensqualität und Gesundheit zeigen sich gerade auch beim Singen. Das verbessert die Stimmung. Insofern hoffe ich, dass Ihre Tochter jetzt wohlgestimmt wieder vom Tanzen und Singen kommt. Reduziert Stress und fördert das allgemeine psychische Wohlbefinden. Beim Singen wird das Bindungshormon Oxytocin und das Immunglobulin A gesteigert ausgeschüttet, wurde auch erwiesen. Wo geschieht das alles? Es sollte geschehen in Kita und Schule und am besten täglich und kompetent angeleitet. Es passiert in der Kinder- und Jugendarbeit, in den Musikschulen und zwar nicht nur in den öffentlichen, sondern auch den vielen, vielen privaten Institutionen und freiberuflichen Instrumental- und Vokallehrkräften, aber ganz besonders in der Amateurmusik. Unsere Amateurmusikstudie des Deutschen Musikrats, durchgeführt durch das Allensbach-Institut und im letzten Jahr im Frühling präsentiert, hat belegt, dass 16,3 Millionen Menschen bundesweit regelmäßig musizieren in ganz unterschiedlichen Settings und fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen singt und Instrumente spielt. Ein wunderbarer Wert. Uns fehlt aber die andere Hälfte, muss ich ganz klar sagen. Und denn bei den Möglichkeiten, die Musik bietet, wäre es eigentlich schade, wenn nicht jedes Kind die Gelegenheit dazu bekommt. Und da ist die Amateurmusik ein ganz breites Spektrum, das sich ja auch in Vereinen, ähnlich wie die Sportjugend, bestens organisiert. Sei es die Blasmusik, sei es das Akkordeon, was gerade Instrument des Jahres ist, oder auch der Chor. In ganz, ganz vielen Settings. Kleine Randbemerkung, in den christlichen Konfessionen, in der Kirchenmusik, findet ungefähr ein Fünftel der Amateurmusik hier bundesweit statt. Beispiele. An Musikschulen finden zum Beispiel Wiegenliedertreffen statt. Also Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und ohne treffen sich mit Kinderwagen und singen gemeinsam Wiegenlieder. Ein wundervolles Projekt an der Bergischen Musikschule Wuppertal, das auch zum interkulturellen Verständnis beiträgt, weil Wiegenlieder aus vielen, vielen Kontinenten und Ländern zusammengetroffen sind. Offene Singgruppen ermutigen auch zum Singen und ganz besonders auch Community Orchester zum Zusammenspiel. Damit komme ich zum Thema Community Music. Das ist eine Bewegung aus dem angelsächsischen Raum, die uns seit einigen Jahren in Deutschland erreicht. Und das Prinzip hat niedrigschwellig, offen für jeder Mann und jede Frau und jedes Kind erreichbar zu sein, unabhängig vom Genre, unabhängig von dem Instrument oder einem Vorwissen. Und hier ist das große Geschick von Anleitungen der Wesenskern, damit überhaupt musikalische Interaktion passiert. Und hier können ganz immense Dinge passieren, die eben sehr teilhabeorientiert und auf Augenhöhe sind. Und damit möchte ich so ein bisschen gegen das Bild von Musik heißt Vorsingen, schlecht singen, schlechte Zensur kriegen. Und ich sehe schon, Sie verziehen das Gesicht. Da gibt es bei vielen Menschen schlechte Erfahrungen. Und da gegen dieses Bild auch vielleicht von komisch klingenden Blockflöten im Klassenverband oder Klavierunterricht, der einen stresst, möchte ich ein bisschen angehen mit anderen Bildern, weil Musizieren gemeinschaftlich, Singen gemeinschaftlich ad hoc möglich ist und das Wunderbare ja auch altersübergreifend, sprachenübergreifend. In der Community Music konnte ich selbst konkret die Erfahrung machen, mit einer Gruppe von jungen Menschen musikalisch in Interaktion zu treten, die überhaupt nicht die gleiche Sprache sprachen, sondern es war 2015 folgende in Angeboten für Geflüchtete, wo sofort Gemeinschaft entsteht, ohne dass Verbalisation notwendig ist. Und das führt zu einer anderen Art von Bindung und Verständnis und einer anderen emotionalen Zugeneigtheit und ist damit ein großes Pfund. Wenn Sie also den Begriff Community Music hier mitnehmen, dann bin ich ganz glücklich. Wir haben inzwischen ein Community Music Netzwerk in Deutschland, das hier auch sehr aktiv ist, auch forschend aktiv ist. Und natürlich spielt auch hier Singen eine große Rolle. Ich zitiere Gerald Hüther, wahrscheinlich allen bekannt als Neurobiologe. Es ist eigenartig, aber aus neurowissenschaftlicher Sicht spricht alles dafür, dass aus der Perspektive einer Leistungsgesellschaft die scheinbar nutzloseste Leistung, zu der Menschen befähigt sind, und das ist unzweifelhaft das unbekümmerte, absichtslose Singen, den größten Nutzeffekt für die Entwicklung von Kindergehirnen hat. Und wer seine Singfähigkeit in der Kindheit entfalten konnte, der kann diese Effekte später über den ganzen Lebensbogen bis ins Alter nutzen. Denn Singen fördert in jeder Lebensphase die Potenzialentfaltung des Gehirns. Und wenn uns klar wird, dass, ich bin jetzt am anderen Lebensende, ich weiß, wir sprechen heute über Kindheit, aber jedes Kind, das singend aufwächst, hat damit ein Pfund im Alter, auch zum Beispiel, wenn es von Demenz betroffen sein sollte, dann im späteren Lebensalter darauf zurückzugreifen, was wir mit unserer Bundesinitiative Musik und Demenz immer wieder ganz deutlich spüren. Einen Exkurs möchte ich machen, weil ich sprach jetzt allgemein vom Musizieren, von musikalischer Bildung an Schulen, Musikschulen, Kitas. Es fehlt uns an Kitas und Musikschulen enorm viel Fachpersonal. Und mit Fachpersonal meine ich jetzt nicht irgendwie künstlerisch ausgebildete, hochrangige Musikerinnen und Musiker, sondern schlichtweg Musikpädagogen, singende Erzieherinnen, aber auch Sozialpädagogen mit musikalischem Schwerpunkt. Da brauchen wir und sind wir gerade auch in einer Kampagne, Jugend zu ermutigen, in diese Berufe zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Potenziale künstlerischer Therapien, die ich hier gerne auch noch erwähnen möchte. Kunsttherapien sind leider bisher nicht anerkannt. Da würde ich gerne am liebsten nach nebenan in den Gesundheitsausschuss gehen. Wir sind mit unserem musiktherapeutischen Dachverband unterwegs, hier auch politisch aktiv zu werden. Denn eine sehr spannende Studie, die 58 Teilstudien berücksichtigt hat und sich um die Potenziale künstlerischer Therapien für die Schule dreht, hat herausgestellt, dass innerhalb aller Studien, die sie als Metastudie untersucht haben, der verbesserte Umgang mit Emotionen, höhere soziale Integration, Empathie, soziale Sensibilität, gesteigertes Selbstwertgefühl, gerade auch bei den Kindern entstanden ist, die therapeutisch, musiktherapeutisch oder auch kunsttherapeutisch gefördert wurden. Und ganz besonders wurden Verhaltensauffälligkeiten und Angststörungen verringert. Hierzu gibt es auch eine Studie, den Link werde ich Ihnen zukommen lassen. Was sind also die Handlungsoptionen? Aus unserer Sicht die Stärkung musikalischer Bildung in Kitas, Schulen, Musikschulen und Jugendarbeit. Auch gerade durch den Ganztag, und hier sind wir auch wieder bei Ganztagsprogrammen und Möglichkeiten der Kooperation mit Amateurmusik und Musikschulen. Zweitens die Stärkung des Fachpersonals mit musikalischer Expertise. Hier meine ich nicht das Fachpersonal, was vielleicht Musik studiert hat oder Musik und soziale Arbeit, sondern gerade diejenigen, die sich der Musik zugeneigt fühlen, aber vielleicht noch nicht die Methoden haben, um sie im Ganztag in der Kita, im Jugendzentrum, in der Schule anzubringen. Hier wäre eine Fort- und Weiterbildungsoffensive sehr hilfreich. Drittens der Schutz und die Anerkennung künstlerischer Therapien, gerade auch im Hinblick auf Kinder. Und jetzt komme ich zu einem Steuerumstand, die steuerliche Absetzbarkeit des Musikunterrichts der Kinder für Eltern. Derzeit ist er nur absetzbar für Alleinerziehende. Wenn es grundsätzlich absetzbar wäre, wäre das eine große Hilfe. Und als letztes auch die Stärkung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Familien in prekären Situationen. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig, dass das wunderbar wäre, wie wir ja gerade gehört haben, auch vom Sport, dass viel mehr Teilhabe erfolgen kann. Ich möchte Sie abschließend einladen zu unserem Kongress Musikalische Bildung im Ökosystem Musik, wo wir uns am 25. und 26. März hier in der Universität der Künste Berlin gerade auch um die sektorenübergreifende Wirkung von Musik kümmern, auch im Bereich musikalischer Bildung und Public Health. Also da werden wir diese Themen wieder aufgreifen und schließen mit einem Zitat von Ulrich Fichtner, dem Spiegeljournalisten, der gerade das Buch Die Macht der Musik herausgebracht hat. Er schreibt, dass Musik weiches Rüstzeug für harte Zeiten ist, eine Art Schweizer Offiziersmesser im Werkzeugkasten der Resilienz, hat sich unter Entscheidungsträgern noch nicht herumgesprochen. Ich kann nur hoffen, dass er Unrecht hat. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde Sie beide bitten, die Mikros auszumachen. Das ist für die Technik wichtig. Genau, vielen Dank. Und sie wird ja die Nachricht schon erreicht haben, dass wir zumindest bei den Musikschulen mit der nochmaligen Verschiebung der Herrenberg-Geschichte ein bisschen für Planungssicherheit gesorgt haben. Also das ist auf jeden Fall, weil das ganz aktuell ist, hat sich die Koalition ja verständigt darauf, dass wir das sehr stark im Blick haben, was da bei Ihnen passiert. Und wir ja auch bei dem Thema Ganztag und freie Träger, was jetzt ja auch schon zweimal angesprochen wurde, ja auch Verbesserungen jetzt im Moment auf den Weg gebracht haben. Da können wir gleich in der Diskussion noch schon mal eingehen. Aber weil Sie das Zitat gebracht haben, ich wollte gleich mal reagieren. Ein bisschen etwas ist offensichtlich angekommen von dem, was Sie vorgetragen haben.
Danke. Ich wusste nicht, ist das schon beschlossen?
Beschlossen.
Dass das verlängert wird,
ja, also
§ 127 SGB IV?
De facto ja, de jure nicht. Also ja, aber es bedarf jetzt noch einiger Beschlüsse, aber es gibt eine Einigung in der Koalition darauf und das ist auch schon öffentlich. Ja, deswegen kann ich das hier auch schon sagen. Der Kollege Reichert nickt. Das wird uns nicht davon befreien, uns irgendwann mal grundsätzlich weiter mit der Sache zu. Aber jetzt gibt es erstmal ein Jahr länger da eine Schonfrist und dann hoffen wir, dass wir bis zum Sommer eine Idee haben, wie wir das langfristig lösen können. Ja. Gut, schön, dass wir das gleich klären konnten. Und Frau Schmidt, bitteschön, Sie sind die Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Das bin ich nicht ganz, Herr Hose. Ich vertrete Anne Rolvering, die Vorsitzende der Geschäftsführung heute hier. Aber ja, ich freue mich ebenso, hier zu sein und hier in dieser Runde sprechen zu dürfen. Ja, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, geehrte Kolleginnen und Kolleginnen, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich glaube, ich gehe mit meinem Beitrag jetzt noch mal auf eine andere Flughöhe und rahme gewissermaßen die beiden vorherigen. Mache ich gerne. Es ist besser so. Ja. Und rahme damit so ein bisschen die vorherigen Beiträge. Wie gesagt, mein Name ist Anne-Kathrin Schmidt. Ich arbeite für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und verantworte dort die Themen schulisches Wohlbefinden und Persönlichkeitsbildung. Und als bundesweite Bildungsstiftung begegnet uns das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen täglich in Gesprächen mit Kommunen, mit Bildungseinrichtungen, mit den jungen Menschen selbst und mit pädagogischen Fachkräften. Die DKHS hat sich daher auch der Mental Health Alliance angeschlossen, einer Zusammenkunft zivilgesellschaftlicher Akteure mit dem Ziel, wirksame Prävention strukturell zu stärken. Und ich freue mich sehr, dass die Kinderkommission das Thema hier zum zweiten Mal aufruft, weil mentale Gesundheit ist kein Randthema. Ich glaube, das ist deutlich geworden in der ersten Runde und aber auch in den vorherigen Beiträgen. Das ist eine Zukunftsfrage, eine Frage für unsere Gesellschaft und für Generationengerechtigkeit. Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir eine kleine Reise vorzunehmen. Ich würde Sie gerne mitnehmen an eine Berliner Schule. Und wir stellen uns vor, es ist heute Vormittag, 10.15 Uhr. Wir sind in einer 9. Klasse in einer integrierten Sekundarschule in Tempelhof. Und ja, die Jugendlichen sollen dort gerade selbstständig an einem Vortrag arbeiten. Die Stimmung im Klassenraum ist allerdings gedrückt. Am Fenster sitzt Laila, sie ist 15 Jahre alt. Sie starrt auf ihr Tablet. Eigentlich sollte sie im Internet recherchieren, aber stattdessen liest sie zum dritten Mal die Nachricht ihrer Freundin, die sie seit Wochen kaum noch gesehen hat. Da steht, ich komme heute nicht. Ausgerechnet heute, dabei ist Jasmin die Freundin, die einzige, mit der Laila gerade sprechen könnte. Auf der anderen Seite des Raumes sitzt Ahmad, 14 Jahre. Seine Hausaufgaben hat er seit Tagen nicht gemacht. Die Gedanken an die bevorstehende Matheprüfung und an den Ärger über die schlechte Note zu Hause, die lähmen ihn. Und dann ist da noch Mira im Klassenzimmer. Sie ist Klassensprecherin und eigentlich eine engagierte Schülerin voller Ideen. Heute hat sie jedoch die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie hat in der letzten Nacht kaum geschlafen. Zu Hause gab es nämlich einen großen Streit mit der Mutter, als sie sagte, sie möchte kein Berufspraktikum machen. Warum auch? Die Nachrichten aus der Welt, aus der Ukraine, aus dem Gaza, die wirtschaftliche Unsicherheit, KI. Sie fragt sich, warum eigentlich noch anstrengen? Immer mehr junge Menschen leiden unter
Druck, unter Angst, unter Erschöpfung und unter Einsamkeit, wie eine heute veröffentlichte Studie der Vodafone-Stiftung nochmal eindrücklich bestätigt hat. Das ist die Realität. Und damit haben Sie sich ja im ersten Fachgespräch auch schon intensiv beschäftigt. Aber warum ist das so? Wir sollten nicht fragen, was stimmt mit den jungen Menschen nicht, sondern fragen, was stimmt nicht mit den Bedingungen, unter denen sie aufwachsen und welche politischen Konsequenzen ergeben sich daraus. Und ich möchte Ihnen basierend aus unserer Programmerfahrung in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 4 Beobachtungen bzw. Thesen anbieten. Meine erste These lautet, junge Menschen brauchen verlässliche Räume. Mentale Gesundheit, und das wissen wir alle, geschieht nicht durch Appelle. Sie entsteht durch gute Bedingungen des Aufwachsens. Sie entsteht über Räume, über Beziehungsräume, über Möglichkeitsräume, über Erfahrungsräume. Und diese Räume wirken präventiv. Aber Prävention darf kein Zusatz sein, wenn es zeitlich gerade mal noch so passt. Sie muss Teil des Alltags junger Menschen sein und dort, wo alle Kinder erreicht werden, in Kitas, in Schulen, im Ganztag, im Sozialraum. Und dazu würde ich gerne ein Beispiel aus der Praxis noch mal mitbringen. Eine Klassenlehrerin sagte zu mir in einem Gespräch genau zu dem Thema, dass sie durch eine Kleinigkeit eine enorme Veränderung erzielt hat. Sie hat nur jeden Tag 5 Minuten zu Beginn der ersten Stunde reserviert, ohne Aufgaben, ohne Stoff. Sie hat gefragt, wie geht's euch heute? Und seitdem melden sich die Jugendlichen früher, bevor aus einer Belastung eine Krise wird. Die Lehrerin kann so schneller mit dem Schulsozialarbeiter sich abstimmen. Die Atmosphäre in der Klasse hat sich verändert. Die Schüler nehmen wahr, da ist jemand, dem ich wichtig bin, der hinschaut. Ich möchte an dieser Stelle, und die Kollegen haben auch schon darauf verwiesen, auf den mit dem nächsten Schuljahr startenden Rechtsanspruch verweisen, auf ganztägige Betreuung. Das ist aus unserer Perspektive eine Riesenchance. Wir haben da ein Mehr an Zeit, wenn es auch gelingt, ein Mehr an Räumen mit dem Ganztag zu eröffnen. Die Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen, Ganztagsschulen stärken soziale Kompetenzen und das Wohlbefinden, und ganz besonders bei benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der Ganztag wirkt also, wenn er gut gemacht ist. Das ist eine Frage der Qualität. Und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn Vor- und Nachmittag gut verzahnt sind, wenn die Fachkräfte und das multiprofessionelle Team gemeinsam Verantwortung tragen, und wenn Kooperation mit Sportvereinen, mit Musikschulen, mit Kulturträgern und der Jugendhilfe strukturell verankert sind. Das passiert aber nicht von alleine. Schulen brauchen dafür Unterstützung und Begleitung, und sie brauchen gut qualifiziertes Personal. Das Personal wiederum braucht Zeit, die Kompetenz, das haben wir auch schon angesprochen, und den Handlungsmut, Beziehungsarbeit ernst zu nehmen und gut zu gestalten. Die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist aber auch unmittelbar verbunden mit der mentalen Gesundheit der Erwachsenen im System. Wir hören viel von den überlasteten Lehrkräften, Erzieherinnen, Pädagoginnen und diese können keine stabilisierenden Beziehungen aufbauen. Prävention beginnt also da schon bei den Arbeitsbedingungen. Und auf organisationaler Ebene muss das Wohlbefinden zum Qualitätsmerkmal moderner Bildungseinrichtungen werden und systematisch in den Leitbildern und Konzepten von Kitas und Schule verankert werden. Ich komme zu meiner zweiten These. Was gut tut, darf nicht wackeln. Wir sehen großartige Initiativen und Programme. Wir haben das Zukunftspaket schon gehört. Wir haben aus dem Bereich der kulturellen, musikalischen Bildung gehört. Da passiert viel, aber wir erleben explizit in diesem Bereich auch Befristungen, Kürzungen, Personalfluktuationen. Mentale Gesundheit braucht allerdings Verlässlichkeit. Beziehungen entstehen nicht in 12 Monaten und Vertrauen wächst auch nicht entlang von Haushaltsjahren. Und auch hier wieder ein Beispiel, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Ein geflüchteter Jugendlicher mit Traumata in einer Wohngruppe erzählte uns, der wichtigste Mensch für mich in den letzten 2 Jahren war nicht mein Therapeut, sondern der junge Mann, der 2-mal in der Woche zu uns in die Wohngruppe gekommen ist, mit uns Deutsch gelernt hat und Fußball gespielt hat. Aber dann war die Förderung zu Ende und damit endeten auch die Besuche und die Beziehung. Wenn wir Sport, Musik, Kunst und soziale Teilhabe als Schutzfaktoren ernst nehmen, und ich glaube, das haben die vorherigen Beiträge ganz deutlich gemacht, gehören sie in die Regelfinanzierung. Oft geht es nicht um Programme, sondern darum, Bewährtes strukturell abzusichern. Meine dritte These lautet, Beteiligung selbst ist ein Schutzfaktor. Viele junge Menschen, unter anderem auch in unserer Voice-Up-Jugendstudie, berichten von einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber schulischem Druck, gesellschaftlichen Krisen, politischen Entscheidungen. Und diese gefühlte Ohnmacht ist ein zentraler Belastungstreiber. Jedoch, wo Jugendliche selbst Verantwortung übernehmen, erleben sie Selbstwirksamkeit. Beteiligung ist deshalb kein pädagogisches Extra, sie ist eine zentrale Säule im Bereich der Prävention. Und weil Beteiligung ein Qualitätskriterium im Sport ist, in der kulturellen Bildung, das geht gar nicht ohne Beteiligung, glaube ich, wird noch mal deutlich, wie wichtig diese Bereiche sind als Schutz- und Präventionsfaktoren im Bereich der mentalen Gesundheit. Ich komme zu meiner letzten These, These 4, Ungleichheit verstärkt Belastung. Auch das wurde schon angesprochen. Die Belastungen treffen nicht alle gleich. Armut erhöht das Risiko für psychische Belastungen erheblich, nicht nur aufgrund materieller Einschränkungen, chronischen Stress, sozialer Ausgrenzung und eingeschränkter Teilhabemöglichkeiten. Und auch hier ein kleines Beispiel. Eine Lehrerin berichtete von einem Mädchen, das bei Klassenfahrten und Projekttagen auffallend oft krank war. Und erst später wurde klar, die Familie konnte weder den Eigenanteil noch das Taschengeld aufbringen. Sie haben es auch angesprochen aus dem Sportbereich. Niemand hatte sie ausgeschlossen aktiv, aber sie hatte gelernt, sich selbst auszuschließen. Und genau hier könnten die Mittel aus dem Bildung- und Teilhabepaket greifen, zumindest theoretisch. Praktisch werden sie leider immer noch nicht konsequent ausgeschöpft. Dazu gehören aber auch weitere Ansätze wie wohnungsnahe Infrastruktur, was im ländlichen Raum tatsächlich eine große Herausforderung ist, und niedrigschwellige, zum Teil auch aufsuchende Angebote. Das sind hier keine Nice-to-haves, sondern Voraussetzungen. Ich komme zum Schluss. Es wird zu Recht massiv in Reparatur, in Therapieplätze und Krisenintervention investiert. Aber mindestens genauso wichtig ist die präventive Infrastruktur. Musik, Kunst, Sport und soziale Teilhabe sind gesellschaftliche Schutzsysteme und Investitionen, die spätere Reparaturkosten senken. Wenn Schulgebäude Risse bekommen, agieren wir und handeln. Wenn junge Menschen innerlich erschöpft sind, reagieren wir oft erst im Krisenfall und auf individueller Ebene. Und dabei ist mentale Gesundheit ein Gradmesser für die Qualität unserer Strukturen. Wenn wir also wollen, dass die junge Generation zuversichtlich, handlungsfähig und demokratisch engagiert aufwächst, dann müssen wir jetzt die Räume stärken, in denen genau das entstehen kann. Und nicht punktuell und nicht befristet, sondern verlässlich. Und am Ende noch eine gute Nachricht. Es gibt ja viele wirksame Beispiele. Wir haben es schon gehört. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch für Ihren Beitrag. Und wir kommen jetzt in die Fragerunde. Und ich frage, wer möchte beginnen? Dann bitteschön. Wer hat sich zuerst gemeldet? Dann bitte.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Vorsitzender Hose, dass wir hier nochmal öffentlich zum Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen debattieren. Es ist ein bisschen schade, dass der Familienausschuss, wo normalerweise auch noch mehr Abgeordnete als hier teilnehmen, sich nicht traut, dieses Thema öffentlich zu setzen. Aus mir und, glaube ich, auch Abgeordneten aus den anderen Oppositionsfraktionen sehr unerfindlichen Gründen. Aber das muss die Regierungskoalition vielleicht auch öffentlich noch mal näher begründen, warum das in der Kinderkommission möglich ist, aber im Familienausschuss nicht. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind und über dieses wichtige Thema mit uns sprechen und dass wir das öffentlich auch thematisieren. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich fände einmal spannend, das ist unter anderem bei Frau Valentin angesprochen worden, und zwar das Thema Stress, Noten, Leistungsdruck im Musikunterricht. Ich finde das Thema aber auch sehr relevant im Zusammenhang Sport. Also ich habe letztens ein Interview von meiner Parteifraktionskollegin Ricarda Lang auch gesehen, die gesprochen hat über ihre, die hat ja schon seit vielen Jahren auch viel Aktivismus zum Thema Körperbild, Bodyshaming gemacht und auch darüber gesprochen, ne, öffentlich, dass sie abgenommen hat und das auch viel über Sport und davon berichtet, dass sie als Schülerin, Jugendliche eben kein so gesundes Verhältnis zum Sport aufgebaut hat und dass das ihres Erachtens auch viel damit zusammenhängt, dass eben Kinder und Jugendliche einen sehr starken Leistungs- und Benotungsdruck in der Schule empfinden und vielleicht das Ziel, naja, dass Sport nicht immer unbedingt mit der perfekten Ausführung der Technik einer gewissen Sportart verbunden sein sollte, sondern dass es grundsätzlich darum gehen sollte, vielleicht Menschen beizubringen, dass es eben was Gesundes ist, dass es Spaß macht, dass es wichtig für die, also fürs mentale Wohlbefinden ist, dass es darum geht, Gemeinschaft zu finden. Auch wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, hatte ich den Eindruck, dass das nicht unbedingt das ist, was so die Priorität Nummer eins im Sportunterricht gewesen ist. Da würde mich auch Ihre Perspektive als Sachverständige drauf interessieren, also wie Sie zum Thema Benotung stehen im Sportunterricht, aber auch im Musikunterricht, wie Sie sagen würden, wie kann man vielleicht das auch verbessern, von einem Leistungsdruck wegzukommen und mehr den Gemeinschafts- und mentale Gesundheitsaspekt da in den Fokus zu stellen, auch in einem schulischen Kontext, aber selbstverständlich auch im außerschulischen Kontext wieder Anknüpfungspunkte besser gelingen können. Und dann habe ich noch eine Frage an Frau Schmidt. Sie hatten gerade relativ gegen Ende auch über die Finanzierung von Einrichtungen, von Angeboten in der Jugendarbeit gesprochen und darüber geredet, dass Mittel aus Paketen nicht ausgeschöpft werden. Das fand ich sehr interessant und ich fände das sehr wichtig, wenn Sie das vielleicht noch etwas weiter näher ausführen könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Slavik. Wer möchte anfangen?
Der Sport ist schnell. Ja, zur Frage zu Stress im Sport. Wir sprechen deswegen bewusst von Bewegungsspiel und Sport in genau diesem Dreiklang. Und wir kommen dann auf den grünen Zweig, wenn wir gut ausgebildete Trainerinnen, Trainer, Übungsleitende haben. Dafür braucht es eben breite Bereitschaft und auch die Zeit und die Möglichkeit, dieses Ehrenamt auszuüben, damit eben mit guter Qualifizierung eben ordentliche Sportangebote angeleitet werden können. Für die Schule können wir nur bedingt sprechen. Da wäre der Sportlehrerverband natürlich dann der richtige Ansprechpartner. Leistung ist aber natürlich ein wesentlicher Wert im Sport. Der darf aber Spaß machen. Es muss Spaß machen. Und wir haben jetzt kürzlich die Olympischen Winterspiele hinter uns. Da wird auch vor allem immer viel auf Medaillenspiele geguckt und wenig auf persönliche Bestleistung. Das ist etwas, was wir im Sport natürlich immer gut finden, wenn Menschen über sich hinauswachsen können und Dinge erreichen, von denen sie selber gar nicht geglaubt haben, dass sie das bekommen. Und dann sind wir auch wieder in einem positiven Selbstbild und einer Selbstwirksamkeit, die wir bekommen könnten. Sonst zur Schule und zur Benotung. Ich würde mir wünschen, dass Sportunterricht überhaupt stattfindet in ausreichender Stückzahl und durch Fachpersonal. Das ist ein Grundproblem, was wir an der Stelle haben. Und dann kann man die Diskussion über Noten, glaube ich, noch mal ganz gut führen. Wir haben bis jetzt vor allem fachfremdes Personal, was bei Kindern und Jugendlichen unterrichtet. Und ist es auch gefühlt, ich meine, jeder, der in der Schule war und das kennt, entweder fällt es direkt aus oder es gibt nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Sport zu machen, weil es tropft mal wieder in die Halle. Schwimmunterricht sowieso nicht, weil welche Wasserfläche? Und wenn dann nur 15 Minuten, weil man muss ja eine Dreiviertelstunde hinfahren im ländlichen Raum. Da haben wir ganz andere Baustellen vorher. Vielen Dank.
Jetzt interessiert mich, aus welchem Bundesland Sie kommen. Also aus meinem nicht.
Nee, genau. Ich wohne in NRW und komme nachher und in Köln. Und selbst bei mir gibt es nicht so viele Wasserflächen und im Rhein schwimmen ist höchst tödlich und gefährlich. Deswegen ist Schwimmenlernen umso wichtiger, denn es gibt viele Wasserflächen, die unbeobachtet sind und das ist höchst gefährlich für Kinder.
Alles klar, vielen Dank. Wer möchte ergänzen? Frau Valentin, bitteschön.
Das tue ich gerne. Das ist ein zweischneidiges Schwert, bewerten, weil wie beim Sport, Musik kann ja auch zu Leistung führen und Kinder wollen auch leisten. Die Antwort wäre, dass eigentlich gelingender Musikunterricht am besten auch vielleicht in AG-Form kombiniert zu Projekten führen kann, wo eben gemeinschaftlich ein Musical, ein Musikstück, ein Rap, ein was auch immer aufgeführt wird und das dann so als Gemeinschaftsleistung betrachtet wird, das fände ich erstrebenswert. Auf der anderen Seite müssen wir konstatieren, dass gerade wenn zum Beispiel keine Zensuren stattfinden, angenommen wir haben die Fachlehrer im Sport und in der Musik, die wir brauchen, dann werden diese Fächer nicht ernst genommen. Also es ist, hat zwei Seiten die Medaille. Insofern würde ich nicht von vornherein für eine Abschaffung von Zensuren in diesen sogenannten weichen Fächern plädieren, denn wir brauchen auch da Leistung, Sportleistungskurse, Musikleistungskurse, um wiederum den Nachwuchs für die Lehrkräfte, die uns so dringend fehlen, zu finden. Denn da kommen die ja auf die Schiene, das dann auch vielleicht beruflich machen zu wollen.
Dann reagiere ich noch auf die Frage zu den Finanzen. Ich hatte mich auf das Bildung- und Teilhabepaket bezogen, was ja kommunal abgerufen wird und eine Möglichkeit gibt, Familien, benachteiligten Familien zusätzliche Unterstützung zu bekommen für Lernförderung, aber auch für Angebote der sozialen Teilhabe, für Freizeitangebote. Und das ist mit relativ großen Hürden verbunden in der Beantragung, ist kommunal sehr unterschiedlich und die Abrufquoten sind halt wirklich sehr, sehr gering. Es gibt da kommunale Ausreißer, Best-Practice-Beispiele wie die Stadt Hameln zum Beispiel. Aber insgesamt ist das eine ungenutzte Chance, um gerade Kinder und Jugendlichen in benachteiligten Lagen noch mal eine zusätzliche Unterstützung zu geben und soziale Teilhabe an Musikangeboten, an Sportangeboten, an anderen Freizeitangeboten zu ermöglichen.
Könnten Sie noch näher ausführen, woran das dann scheitert in den Kommunen, was da die Hürden sind und was die Best Practices sind?
Das gilt in gleichem Maße für den Sport. Es läuft da gut, wo es Passlösungen gibt, in Köln den Köln-Pass, in anderen NRW-Städten auch. Dann Familien, die Bildung und Teilhabe empfangen können, bekommen entweder eine Nummer oder eben manchmal sogar eine Karte und können diese dann im Sportverein vorzeigen. Und dann läuft die Abrechnung direkt zwischen Sportverein und Kommune. Die Sozialstaatskommission zum Beispiel hat vorgeschlagen, das Ganze nochmal zu digitalisieren. Das könnte eine Lösung sein, sicherlich. Die Stigmatisierung ist allerdings dadurch noch nicht weg. Und das ist mit Blick auf Gleichberechtigung von Kindern sicherlich auch noch mal ein Thema, was ich dann besprechen muss. Denn bisher ist es so, hallo, ich bin Bildung- und Teilhabeempfänger, ich habe kein Geld, lieber Sportverein, Vereinsvorsitzender, vielleicht noch der Nachbar. Und das ist natürlich dann eben durchaus auch stigmatisierend und in einzelnen Sportvereinen da auch die Rückmeldung, dass das deswegen nicht eingesetzt wird, selbst wenn es diese guten Lösungen gibt mit wenig Bürokratie.
Also ich glaube, das ist auch eine Frage, die ich mir häufig gestellt habe. Wenn ich das mal kurz sagen darf, das hat viel mit dem bürokratischen Aufwand zu tun und mit ja einfach auch so einem, naja, dass auch die Eltern, die das eigentlich nutzen müssten, häufig sich überfordert fühlen mit der Situation. Also reden wir von Beratung und wir reden von Unterstützung. Und es gibt aber auch schon Bundesländer, die jetzt da auch reagiert haben und Initiativen diese Beratung übergeben haben. Also ich weiß das zum Beispiel von Berlin, ein paar andere Bundesländer, die jetzt auch richtig Verträge geschlossen haben, dass sich Menschen auch, die das selber nicht hinkriegen, an Initiativen, Vereine wenden können, die das dann für sie machen. Weil es tatsächlich so, und dann sage ich ja immer wieder als ehemaliger Schulleiter, eigentlich müsste so eine Schule das eben auch mit übernehmen. Ja, und weil dort eben auch die Expertise ist, ja, wenn es nur die verwaltungstechnische Expertise ist. Weil das ist eigentlich ein Trauerspiel, weil jedes Kind könnte ja zu ihnen gehen, also Musik und Sport machen. Es passiert eben nicht. Und das ist wirklich etwas, wo wir noch genauer darüber nachdenken müssen. Also es ist ja gar kein Problem von dem, was wir hier als Bund anbieten. Es ist ein Problem, dass die Betroffenen das einfach noch nicht nutzen. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir einfach dranbleiben müssen. Frau Valentin möchte darauf noch mal reagieren.
so rum ist an. Wenn ich jetzt Musikschulen, gerade öffentlich geförderte Musikschulen als Beispiel angeben darf, in der Regel ist es ja so, dass die auch noch mal Sozialermäßigungen bis hin, ich habe selbst hier in Berlin zwischenzeitlich eine Musikschule geleitet, bis zu einer Nullsumme gestatten können, wenn einfach das Kind dringend möchte und da auch eine Möglichkeit besteht. Und da ist das Zusammenspiel, finde ich, NRW, jedem Kind Instrumenttanz singen, also Tanz. Wir sind da auch wieder in der Bewegung. An den Grundschulen NRW-weit ein ganz wichtiges Projekt, was dann ja auch wieder Türen öffnet in die nächsten Schritte. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Hose, da ist dann die Schule der Dreh- und Angelpunkt, die dann vielleicht auch hilft, die Tür in die nächste Institution, sei es der Sportverein oder eben die Musikschule, zu öffnen.
So, wer möchte als nächstes? Frau Herrmeier, bitteschön.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, das geht bei mir auch so ein bisschen in die Richtung Finanzierungsstruktur, aber eher auch die Frage, jetzt gerade auch bei dem Bildung- und Teilhabepaket und einer früheren stolzen Besitzerin eines Münsterlandpasses, ist es ja immer trotzdem noch die Frage, inwiefern das eigene Elternhaus da auch eine Hürde sein kann, denn letztendlich sind es ja nicht die Kinder, die dorthin gehen und sich ihren Münsterland, ihren Berlin-Pass oder was auch immer dann abholen und sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne in den Sportverein. Ja, das, da muss ich Herrn Hose total zustimmen, dass es zum Beispiel schön wäre, solche Dinge dann über die Schule zu vermitteln. Da habe ich auch ganz viele Positivbeispiele, wo das tatsächlich auch schon passiert, ne, wo dann die Finanzierungsstruktur tatsächlich von der Schule übernommen wird. Aber wie, also sehen Sie das auch als Hürde, so wie ich, dass tatsächlich auch das Elternhaus eine Hürde sein kann, dass Kinder sich da einsetzen müssen. Ich würde jetzt gerne Saxophon lernen. Ach, für einen Blödsinn, was willst du nicht? Wir haben alle kein Instrument gelernt. Dass es da doch wirklich auch schwierig sein kann, die Wünsche zu äußern und tatsächlich auch dann durch ein Elternhaus umzusetzen. Und wenn Sie das so sehen wie ich, dass das eine Hürde darstellt, wie würden Sie vorschlagen, so etwas abzubauen? Oder wie wäre für Sie eine ideale Finanzierungsstruktur, die vielleicht solche Hürden umgeht? Natürlich können Kinder sowas nicht direkt beantragen, aber Sie sehen, ich bin ideenlos. Vielleicht haben Sie welche. Danke.
Ich hätte da positive Beispiele, muss ich sagen. Es gibt aus bürgerschaftlichem Engagement heraus im Bereich der Musik, ich nenne sie einfach Kindermusikinitiativen, die eben gerade Kindern in prekären Stadtteilen ermöglichen, vollkommen voraussetzungslos Musik zu machen oder ein Instrument zu lernen. Das ist Mosaik in Dresden zum Beispiel, Mitmachmusik in Potsdam, hier in Berlin Vincentino e.V., in Essen-Krai, da bin ich selbst Vorsitzende gewesen, das Überhaus-Krai, also einfach Orte, wo engagierte Menschen wie die Hölle Anträge stellen, um immer wieder irgendwie finanziert über Stiftungen und öffentliche Mittel und Fördertöpfe dann eben Kindern Orte für Musik zu ermöglichen. Sei es jetzt durchaus auch App-Music, also ich spreche jetzt hier nicht nur vom klassischen Instrumentarium, auch vom Bandspiel, vom Ausprobieren, also Selbstwirksamkeit zu erfahren, auch verschiedene Instrumente auszuprobieren, um zu gucken, was gefällt mir. Das finde ich, sind absolut wunderbare Beispiele. Wenn Sie die kennenlernen wollen, am 25. März in der UdK Berlin, Bundesallee, habe ich 5 beispielhafte Vereine eingeladen, sich vorzustellen und auch miteinander zu vernetzen, weil die häufig vollkommen unwissend voneinander agieren und diverse tolle Lösungen gefunden haben für ihre vielen Probleme, die sie aber trotzdem immer weitertragen als freie Vereine. Das ist der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist, ich durfte selbst erleben als Leiterin einer Landesmusikakademie, ich habe die Landesmusikakademie NRW bis vor 2 Jahren geleitet, dass ein offenes Musikcamp, wo Kinder eine Woche lang außerhalb ihres Elternhauses einfach Musik machen, tanzen und zwar Community Music, Trommeln, noch nie in der Band gespielt, nie einen E-Bass in der Hand gehabt, aber gleich loslegen und am Ende der Woche das ihren Eltern, die sie abholen, vorspielen. da entfalten sich Fähigkeiten, da passieren Dinge, das ist lebensverändernd. Und das ist nur eine Woche und das wird durchs Landesjugendamt NRW finanziert mit ein bisschen Elternbeiträgen. Sowas wünsche ich mir eigentlich Land auf Land ab. Das wird es im Sport ebenfalls geben. Also diese Feriennutzungszeiten, 1, 2 Wochen, 10 Tage, besondere Dinge zu tun, um Selbstwirksamkeit zu erleben, das gibt einen Booster für die auch psychische Gesundheit von Kindern.
Also ich würde aus Sicht des Sports vielleicht 2, 3 Dinge dazu sagen. Die erste Herausforderung tatsächlich, wenn es um die Elternhäuser, um die Familien geht, ist überhaupt erstmal zu schauen, welche Erfahrungen haben die Eltern, vielleicht auch die vorherige, schon die Großelterngeneration zum Teil, überhaupt mit Sport, mit Musik gemacht? Stehen sie dem offen, stehen sie dem weniger offen gegenüber? Wir stellen fest, dass wir mittlerweile teilweise die dritte Generation von Kindern haben in den Schulen, wo die Eltern, wo die Familie keine Verbindung, keine Beziehung zu Sport und Bewegung mehr hat. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, dieses in den Schulen, und da glaube ich, hat der Ganztag eine ganz, ganz große Möglichkeit zu wirken, diese Begeisterung der Kinder auch in die Familien zu bringen, vielleicht sogar auch die Eltern, die Großeltern wieder in Bewegung zu bringen. Auch das wäre für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass für die Vereine auch dahingehend der Ganztag eine Chance ist, dann eben den Kontakt in die Familien zu haben und eben auch eine Beratungsfunktion, was Finanzierungsmöglichkeiten für Vereinsbeiträge angeht, dann zu übernehmen. Ich glaube, die Strukturen, da wo der Ganztag ehrlicherweise zum Beispiel auch bei mir in Hamburg, wo der Ganztag ja schon läuft mit einer sehr, sehr hohen Wahrnehmungsquote, dort werden ja auch die Vereine genau diese Beratungsleistungen schon praktizieren. Und auch da gibt es ja Erfahrungen mit Projekten wie Kids in den Sport, Kids in die Vereine, Kids in die Clubs, die eben genau diese Teilhabe eben auch ermöglichen und die sich auch immer weiterentwickelt.
Ja, dann würde ich gerne auch noch ergänzen. Frau Valentin hatte ja gesprochen von vielen Engagierten, die sich um Projektförderung bemühen und auch erfolgreich sind. Das kenne ich auch und gleichzeitig denke ich, das darf nicht vom Engagement Einzelner abhängig sein, ob die Kinder und Jugendlichen eben einen Zugang haben zu Angeboten. Wir haben auch verschiedene Programme in Berlin, wo durch das Land finanziert Schulen unterstützt werden, weil wir schon auch merken, das ist eine schulische Aufgabe, aber Sie, Herr Hose, werden es selbst noch genau wissen. Schulen sind auch mit so vielen Sachen überfordert, dass es gut ist, wenn es da noch andere Kümmerer gibt, die genau dieses übernehmen. Und in Berlin haben wir zum Beispiel das Kulturagentenprogramm. Das sind Menschen, die an Schule agieren, eine Anzahl von Schulen begleiten, unterstützen, um Akteure aus dem Kunst- und Kulturschaffenden Bereich in die Schule zu bringen und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche anzubieten. Also wir haben da an Schule viele Möglichkeiten, das sehe ich auch. Und gleichzeitig denke ich habe ja vorhin auch von wohnortnahen Angeboten gesprochen. Gerade im Bereich der weiterführenden Schulen haben wir hier in Berlin ja auch zum Beispiel die Situation, dass die jungen Menschen aus verschiedenen Stadtteilen zu den weiterführenden Schulen kommen. Das sind nicht unbedingt dann die wohnortnahen Angebote, die an Schule stattfinden. Und ich finde, da hat wiederum die Kommune eine Aufgabe. Und wir reden immer von datengestützter Steuerung. Es gibt ja diese Sozialdaten. Und ich frage mich, ob man nicht auch im Bildung- und Teilhabepaket noch mal stärker Mittel allokieren kann, indem man schaut, wo versammeln sich bestimmte Benachteiligungen, in welchen Räumen, in welchen Sozialräumen und wie kann man dort Angebote schaffen, die über das Bildung- und Teilhabepaket finanzieren, ohne die Familien zu stigmatisieren, indem es da eine Einzelbeantragung gibt, ohne den Kindern ein extra Aushängeschild sozusagen dran zu kleben. Du bist nur dabei, weil es über das Bildung- und Teilhabepaket finanziert ist. Ich glaube, da gäbe es schon noch Möglichkeiten, gerade über die Datensteuerung die Mittel anders zu allokieren und zu verwenden.
Ja, erstmal auch vielen Dank von mir für Ihre Vorträge, Ihren Input. Wir wissen ja nun, dass es total wichtig und sinnvoll ist, Kinder möglichst früh, möglichst vielfältig anzuregen, sei es über den Sport, über die Musik, über Aktivitäten draußen. Hauptsache, da passiert was. Und dass das, wie Sie, Frau Schmidt, gesagt haben, ja letztendlich die beste Prävention auch ist. Und mir kommt in all diesen Debatten, die wir gerade über den Sozialstaat führen, dieser Punkt tatsächlich viel zu kurz. Wir könnten viele Probleme, die wir dann in vielen Jahren auch noch wieder weiter haben werden, verhindern, wenn wir jetzt viel mehr reingehen würden. Das haben wir, glaube ich, aktuell in der Regierung noch Verbesserungsbedarf, aber ehrlicherweise auch alle Vorgängerregierungen hätten da noch Verbesserungspotenzial gehabt. Das soll uns aber gerne von heute auch noch mal animieren, den Punkt mit aufzugreifen. Und das gilt ja ganz besonders bei Kindern aus finanzschwachen Familien. Und deswegen habe ich einmal eine Frage an Frau Valentin. Es gibt ja so diesen Eindruck, dass Musizieren, Musikschule was Elitäres ist. So wird man jetzt im Volksmund, glaube ich, auch sagen. Und ist natürlich besonders tragisch, weil den Kindern das besonders stark helfen würde. Wie agieren Sie oder was würden Sie empfehlen, zu versuchen, diesem Eindruck entgegenzuwirken? Und dann habe ich noch einmal eine Frage an den Sport. Wir sehen auch da ja gerade, dass sich gesellschaftlich einiges entwickelt. Thema E-Sport ist ja etwas, was sehr im Kommen ist. Auch der Sportverein bei mir in Husum hat da jetzt eine große Sparte aufgebaut, wo die ganz stolz drauf sind und mir auch anhand ihres Konzepts gezeigt haben und eindrücklich gemacht haben, wie das auch wirklich vielfältig gut funktionieren kann. Aber wie bewertet ihr aus der Sportsicht diese neuen Entwicklungen? Das würde mich nämlich auch nochmal sehr interessieren. Das verändert ja auch einiges.
Ich fange einfach mal an. Was jetzt Musikschulen angeht, das ist ja immer ein zeitlicher Faktor, bis man einen Imagewechsel hingekriegt hat. Musikschule ist nicht gleich Musikschule, das muss ich vorweg sagen. Es gibt Musikschulen mit diesen offenen Community-Music-Angeboten. Also die offene Jazzhaus-Schule in Köln zum Beispiel geht in die prekären Stadtteile und macht da offene Community-Music-Arbeit. Oder ich hatte gerade Wuppertal auch erwähnt, wo ganz wunderbare Dinge passieren. Also Musikschulen arbeiten eigentlich grundsätzlich auch im Sozialraum, zunehmend auch in Kitas, soweit sie das personaltechnisch auch wuppen können. Und ich sehe in Musikschulen auch einen ganz großen Multiplikationsfaktor. Warum sollen auch nicht Erzieherinnen an Musikschulen, was weiß ich, ein paar Gitarrenklampfakkorde lernen, um ihre Lieder besser zu begleiten oder selber mal lustige Lieder lernen, um die in der Kita weiterzubringen. Also das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das andere sind natürlich Schulen. Da stelle ich fest, dass es oft daran scheitert, dass es einfach keine Finanzmittel an Schule und auch nicht an Musikschule gibt, um gemeinsam kooperativ für alle Schüler was zu machen. Und das wäre eigentlich einfach. Also von der Trommelgruppe bis zum Rapchor oder was auch immer. Und da sind Musikschulen inzwischen aktiv. Ich kann Ihnen verraten, hier an der Universität der Künste Berlin denkt man darüber nach, als Hauptfach Techno und Hip-Hop für Lehramt Musik einzuführen. Natürlich müssen die auch andere Dinge können und ein Klavier spielen und singen und so weiter. Aber das ist dann plötzlich eine Betonung von etwas, was Kompetenzen sind, die in der Jugend vorhanden sind, die oft auch ganz exzellent sind, künstlerisch gesehen. Ich bin da nicht zu Hause, ich bin Pianistin, aber ich finde es wunderbar, wenn wir diese Breite haben. Das sollten wir fördern. Also, dass auch Musikprogramme an Schule nicht immer klassische Instrumente sind, sondern, wie ich schon erwähnte, Bands. Man kann ad hoc eine Band gründen mit Grundschulkindern und da wunderbar Musik machen. Und da muss ich Ihnen jetzt ganz kurz widersprechen, weil Sie sagten, egal, Hauptsache, die machen was. Es kommt auf die Qualität an. Es kommt wirklich auf Anleitungsqualität, auf ein methodisches Konzept an, auf Augenhöhe, Teilhabe, Gerechtigkeit und eben nicht dieses Gefühl, ach, du hast kein Klavier zu Hause, na dann kannst du ja keine Musik machen. Das ist vollkommener Quatsch. Danke.
Da will ich nur präzisieren, die Qualität war mir deutlich nicht egal, aber das Feld, wo es passiert, das, glaube ich, ist erstmal zweitrangig. Hauptsache, die Kinder kommen in Gang und werden angeregt, natürlich in einem guten Setting mit großer Qualität. Da bin ich voll dabei.
Ja, erst noch mal ganz kurz zu dem, was wir an Prävention machen. Das ist in Milliardenhöhe, was wir da in Sport an gesellschaftlichem Wert letztendlich aufhalten, dadurch, dass wir Sport treiben. Also wenn wir das runterrechnen auf die Gesundheitsdaten. Wir haben das auch noch mal erhoben. Wir können euch das gerne mal in die Kinderkommission auch noch mal reingeben. Und zum E-Sport. Naja, wir wollen junge Menschen bewegen und begeistern, um sie letztendlich dann zu binden, zu bilden und zu beteiligen. Und das kann auch mit digitalen Mitteln funktionieren. Mir ist es allemal lieber, gemeinsam ein Spiel im Vereinsheim zu spielen, als jeder für sich alleine zu Hause. Und da ist es aber eben auch wichtig, dass Jugendschutzkriterien eingehalten werden, dass nicht jedes Spiel den Werten des Sports entspricht und dass Glücksspielelemente in Spielen nichts zu suchen haben. Auch sogenannte Lootboxen und Pay-to-Win-Geschichten sind höchst problematisch an der Stelle. Da sind wir gerade noch größer in der Diskussion innerhalb des organisierten Sports, innerhalb der Sportjugenden. Wir erhoffen uns natürlich Mitnahmeeffekte. Erste Projekte in einzelnen Bundesländern zeigen, dass es sie nur bedingt gibt, dass aber da, wo etwas entsteht, das eben auch gut funktionieren kann. Es kommt letztendlich, wie bei allem im Verein, darauf an, es braucht Leute, die da Bock drauf haben, die da mitziehen und das nachhaltig organisieren und dann auch noch genügend drumherum, die das akzeptieren, wenn junge Menschen auf einmal Konsolen ins Vereinsheim mit reinschieben. Aber auch das kann ja eine Weiterentwicklung von Sport sein. Wie gesagt, Jugendschutz und Ausgleichssport ist auf jeden Fall wichtig. Das Zocken, also wenn wir zwar jetzt Tetris gegeneinander spielen würden, das wäre kein E-Sport, das wäre Gaming. Und das ist eben schon auch ein wesentlicher Unterschied genau bei dieser Unterscheidung von E-Sport und Zocken zu Hause, was in der Tat eine andere Beschäftigung dann ist.
Finde ich jetzt schade. Ich wollte jetzt meiner Frau gerade erklären, dass ich doch Sport mache, aber Herr Lagemann, jetzt haben Sie mich wieder, naja.
Kompetitiv geht es wiederum. Also der kompetitive Gedanke, das ist das Wichtige. Also wenn Sie das mit anderen kompetitiv machen, dann wäre es wiederum E-Sport. Es gibt da eben auch schon Ligen, die durchaus im Fußballverband auf Landesebene funktionieren.
Das kriegen wir im Modulbau hin. Ja, das Problem ist, das wird meine Frau trotzdem nicht kaufen, das, was sie gerade gesagt hat. Aber gut, ich schweife ab. Mich würde tatsächlich interessieren, Herr Lagemann, Sie haben angefangen mit Zahlen, mit Ihrer Studie, die fand ich sehr beeindruckend. Ich würde gerne noch mal fragen, weil wir uns ja mit der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Haben Sie Erkenntnisse aus Ihren Bereichen jeweils? Also Sie haben uns ja sehr überzeugend dargestellt, was Sie tun können, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Aber haben Sie auch Erkenntnisse über die aktuelle Situation? Also ich frage mal ganz speziell beim Sport, das Leistungsempfinden oder die Anstrengungsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen, ob sich da was getan hat. Haben Sie in der Musik Kenntnis darüber, ob sich da irgendwas verändert hat, in dem, wie Musik, also das Musikmachen, aber auch das Musikhören, ob sich da irgendwelche Veränderungen sich ergeben haben. Also ich frage unter dem Blickwinkel der mentalen Gesundheit, also ob es da irgendwelche Veränderungen gibt, die auch darauf zurückzuführen sind. Und Frau Schmidt würde ich auch ganz konkret fragen, Sie haben ja auch viele Programme, Projekte, die Sie unterstützen. Können Sie da noch Beispiele nennen, wo Sie sagen, das funktioniert besonders gut, um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu stärken? Also ich möchte so ein bisschen noch auf konkrete Dinge hinaus, die Sie uns mitgeben können, um dieses Thema noch ein bisschen stärker in der Analyse zu fassen und natürlich dann immer mit der Frage, was können wir passgenau tun, um denn die Kinder und Jugendlichen und natürlich dann auch Sie dabei zu unterstützen. Wer möchte beginnen? Herr Lagemann, bitteschön.
Ja. Ich habe die Frage noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also was es bewirkt für die psychische Gesundheit?
Genau, also ich hab zwei Fragen eigentlich gestellt. An Sie vielleicht nochmal ganz konkret. Die Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen sind, in den Musikschulen, in den musikalischen Angeboten, stellen Sie dort auch eine veränderte psychische Belastung fest bei denen? Also haben Sie, merken Sie das irgendwie, dass Sie sich, dass Sie anders agieren als vor 20 Jahren, dass andere Angebote wahrgenommen werden? Das würde mich interessieren, bei Ihnen ganz konkret. Und dann die Frage, die natürlich immer mitschwingt, wie kann man dann auf diese veränderte Ausgangssituation reagieren? Okay? Genau, Herr Lagemann, bitteschön.
Ja, also wir haben in zwei Wellen gefragt, 23 und 24, nach dem allgemeinen Gesundheitszustand. Der hat sich in der Tat verschlechtert. Also 23 haben 42% der Mädchen gesagt, sie haben sehr oft oder oft Stress. 2024 schon 46%. Bei den Jungen jeweils 2023 27,8% und 24 28,2%. Wir haben auch einen Anstieg bei den Sorgen. Die Mädchen machen sich zu 40,9% 2023 sehr oft oder oft Sorgen und 24, also ein Jahr später schon 44%, also mehr, 4% mehr. Eine geringere Steigerung gibt es da bei den Jungen. Da waren es vorher 25,5% und nur noch 25,8%. Also eine minimale Steigerung in dem Jahresvergleich. Wir haben auch nach der Ermüdung gefragt. Da ist es bei 40,2% der Mädchen so, dass sie sehr oft oder oft Ermüdung verspüren und bei 26,8% der Jungen 2023 und 44,8% dann 24 bei den Mädchen und 32,3% bei den Jungen. Das ist der höchste Anstieg bei den Jungen an dieser Stelle. Wir haben dann auch noch über eine Metastudie nachvollziehen lassen, was macht denn der Stress, also was macht denn Sport mit dir? Und da ist dann eben die Wirkung, es baut Stress ab, es stärkt Selbstwirksamkeit, weil ich merke, was ich kann. Und wir wissen eben auch aus anderen Metastudien, dass depressive Symptome reduziert werden können und die Schlaf- und Konzentration sich verbessert. Jetzt sind wir die Deutsche Sportjugend und nicht das Deutsche Jugendinstitut als Forschungsinstitut. Und wir haben das mit Mitteln aus dem Zukunftspaket im Rahmen von MOVE gemacht. Wir würden es total gerne weitermachen, aber MOVE ist leider ausgelaufen und uns ist da keine weitere Förderung gewährt worden. Das heißt, wir können nicht weiter forschen und das nicht weiter beobachten. Können wir gerne, also würden wir total gerne, um genau diese Erkenntnisse weiterhin zu beobachten über einen längeren Zeitraum hinweg. Das wäre höchst spannend, um diese Erkenntnisse eben auch noch weiter verwerten zu können, weil wir sehen, dass es eben ein es geht den jungen Menschen nicht besser. Und da sind dann Bewegungsspiel und Sportangebote ein wesentlicher Teil davon, dass es nicht eine komplette Welle über uns hineinbricht. Und das weiter zu beobachten, lohnt sich.
Und Leistungsbereitschaft, Anstrengungsbereitschaft?
Genau, die haben wir nicht im Jahresvergleich erhoben, aber wir haben eben gefragt, warum kommst du zum Sport? Und da waren es immerhin 26%, die gesagt haben, Leistung. Das ist geteilter Platz 1 mit, ich suche Anschluss. Also die Leistungsbereitschaft ist nach wie vor hoch, weswegen junge Menschen in den Sport kommen. Spannend wäre natürlich zu gucken, ob sie dann auch genau deswegen bleiben oder ob sie bleiben, weil es Spaß macht oder der Anschluss besonders schön ist oder die Erlebnisse. Das haben wir nicht erhoben. Wie gesagt, würden wir gerne noch länger drauf schauen. Da fehlt die Finanzierung.
Und haben Sie Erkenntnisse, das würde ich Sie dann, Frau Valentin, auch noch fragen, gibt es eine höhere Fluktuation, also dass Leute schneller von Verein zu Verein springen oder nur kürzer da bleiben? Gibt es dazu Erkenntnisse? Weil es gibt ja immer diese gesellschaftliche Beobachtung, wo ich manchmal nicht sicher bin, ist es nur gefühlt oder ist es wirklich so, dass Menschen einfach nicht mehr so feste Bindungen eingehen, also zu gesellschaftlichen Institutionen oder auch zu Vereinen?
Das müssten wir in den Bestandsdaten des DOSB nach Regionen einmal nachvollziehen können, weil wir auf die Gesamtzahl gesehen, gerade im Kinder- und Jugendsport, einfach gerade wachsen. Und dadurch wird die Fluktuation halt nicht mehr sichtbar. Wir sind einfach jetzt mehr Kinder und Jugendliche, die in Vereinen sind, die Mitgliedschaften haben und sich bewegen. Wir könnten noch mehr sein. Wir haben lange Wartelisten, gerade beim Schwimmen und beim Kindertouren. Und das wächst nach wie vor, aber dadurch haben wir eine Unschärfe. Im vorletzten Jahr hatten wir ein merkliches Dropout nochmal bei jungen Frauen. Und das zeigt auch nochmal die MOVE-Studie, dass ja Menschen, die ökonomisch schwierigere Situationen haben, junge Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, seltener oft, also das ist jetzt nicht mein Ding, wir hatten einmal das Zitat, ja, dann hat man diesen Vertrag, also das ist ja auch eine Mitgliedschaftsgeschichte dann in den meisten Vereinen, das ist noch nicht für alle was, ist aber eben auch zeitgleich das Rückgrat der Sportvereine, eben ein Mitgliedschaftsmodell zu sein und eben auch mehr als nur auf dem Platz, sondern auch daneben für die Fußballer die dritte Halbzeit, für alle anderen, aber eben auch die Jugendarbeit im Sport drumherum.
Ja, ich kann nicht so brillante Zahlen präsentieren wie der Kollege. Ich vermute stark, dass die Befindlichkeiten bei den jungen Menschen ähnlich sind, weil sie hatten, wenn ich Sie kurz fragen darf, Herr Lagemann, das waren ja allgemeine Fragen quasi oder in Bezug auf Sport spezifisch.
Nee, das war in Bezug auf den Sport. Und bei den Kindern haben wir die Eltern befragt und bei den Jugendlichen junge Menschen direkt.
Ah ja, vielen Dank. Also ich kann jetzt nur so aus Berichten von Lehrkräften erzählen, dass das Empfinden da ist, dass da ein Rückgang an psychischer Belastbarkeit bei Kindern und Jugendlichen ist, dass auch an Musikschulen häufig gesagt wird, ja, die kommen eigentlich nur, um Spaß zu haben und ein bisschen zu spielen, aber das Üben, das lässt ständig nach, die sind nicht so diszipliniert und kommen weiter. Es gibt aber jetzt gerade aktuell eine frische Zahl. Wir haben gerade die Gesamtzahl aller Teilnehmenden bei Jugend musiziert, wahrscheinlich allen bekannt hier, als großer pyramidaler Wettbewerb, der ja erstmal regional bundesweit durchgeführt wird, dann auf Landesebene, dann auf Bundesebene. Auf Bundesebene ist der Deutsche Musikrat zuständig. Und wir haben einen Zuwachs in diesem Jahr von 15% an Teilnehmenden in den Regionalebenen. Das, muss ich aber dazu sagen, liegt auch ganz klar daran, dass in den Bundesländern kreativ damit umgegangen wird. Also es gibt in Hamm inklusives Spielen oder in Berlin MENA, also Middle East North Africa Instrumentarium, das vorgestellt werden kann. Es gibt Band und Hip-Hop und andere Bereiche, die wirklich junge Menschen ansprechen, die natürlich dann auch eine erhöhte Nachfrage nach sich führen, was mir zeigt, dass dieses Gefühl von sich messen, zeigen, was ich kann, eine Punktzahl dafür kriegen, vielleicht sogar einen Preis, dass das durchaus zieht. Aber das ist jetzt keine Gesamtzahl, die ich Ihnen nennen kann. Also von den 1,4 Millionen Schülerinnen und Schülern öffentlicher Musikschulen sind das nicht alle. Soweit dafür. Dazu vielleicht noch mal zu Vereinen, Aktivitäten, Amateurmusik. Da ist durchaus eine Besorgnis, dass die Vereinszugehörigkeit, die Aktivität, auch sich im Verein, im Vorstand zu engagieren, wie ja auch überall zu sehen ist, nachlässt. Und das beschäftigt uns auch. Und unser großer Amateurmusikverband, der Bundesmusikverband Chor und Orchester, ist da intensiv dabei, da auch Ermutigungskampagnen zu machen und junge Leute zu aktivieren. Also wir sehen das auch mit Sorge.
Ich glaube, noch zu der Frage würde ich gerne ergänzen, dass bereits im ersten Fachgespräch da ein wichtiger Punkt genannt wurde. Ich glaube, dass die Selbstregulationskompetenzen tatsächlich ein Bereich sind, wo Kinder und Jugendliche gestärkt werden müssen. Also wir hören das auch aus Vereinen, von Trägern der Jugendhilfe, aus Schulen, dass die aufmerksamen Spannen nachlassen, dass die Möglichkeit, die Kompetenz von jungen Menschen, sich selbst sozusagen zu regulieren, zu sagen, ich muss dann und dann dort und dort sein, dass das nachlässt, dass es eine Unterstützung braucht und dass es in dem Bereich große Nachholefeld ist. Aber zu Ihrer Frage, Herr Hose, welche Programme sind es, die besonders wirksam sind? Ich glaube, ich könnte Ihnen da eine ganze Latte aufzählen. Also ich fange mal an bei Gutgehen, ein Programm, wo mit theaterpädagogischen Ansätzen mit Kindern im Grundschulbereich nochmal auf Umgang mit Gefühlen, Emotionen geschaut wird. Ihr habt die Kulturagenten erwähnt, aber mir ging es gar nicht so darum, jetzt einzelne Programme hervorzuheben, sondern eher zu gucken, wo können wir denn in der Alltagsgestaltung, in den Strukturen, die Hebel, die da sind, noch mal anders nutzen. Und ich glaube, da ist eben der Ganztag, da liegt ein riesengroßes Potenzial durch die Kooperation mit anderen Playern von Schule, anders und lebensweltorientierter auf die Kinder und Jugendlichen zu schauen. Und bestimmte Hebel in den vorhandenen Angeboten noch mal besser zu nutzen, wie Beteiligung. Ich glaube, dass so wie Kinder und Jugendliche beteiligt werden in den Angeboten, massiv dazu beiträgt, wie deren Wohlbefinden ist, deren mentale Gesundheit. Das hören wir von jungen Menschen immer wieder selbst, dass dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, eingebunden werden, mitmachen zu können, gehört zu werden, dass das wirklich was macht. Und dafür braucht es keine Programme, sondern das ist sozusagen eine Haltung, an der wir arbeiten müssen in den Strukturen. Aber ich glaube, dass da, ich hatte am Anfang meines Beitrags auf die Mental Health Alliance verwiesen, dass da wirklich spannende Dinge entstehen werden, weil da wird jetzt systematisch nochmal geschaut, welche Evidenz Basierungen haben wir denn in dem Feld? Also wo wissen wir, dass bestimmte Angebote wirksam sind, um die nochmal in die Fläche zu bekommen? Also vielleicht lohnt sich da, die Alliance hier nochmal einzuladen, wenn sie ein Stück weiter sind in ihrer Arbeit, um auf die Ergebnisse zu schauen, weil genau dieser Prozess da jetzt systematisch gestartet wird.
Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das wie immer machen. Sie haben natürlich das letzte Wort, alle miteinander, und Sie können jetzt in einer Abschlussrunde alles sagen, was Sie uns unbedingt nochmal auf den Weg mitgeben wollen. Und vor allen Dingen natürlich unter dem Aspekt, das haben Sie ja vorhin auch schon alle gemacht, wo sollen wir jetzt hier auf Bundesebene ansetzen? Ich meine, es sind viele sehr komplexe Probleme. Sie haben ja auch schon Bildung und Teilhabe und so erwähnt. Was sind die Dinge, wo Sie sagen, das muss der Bund jetzt als nächstes machen? Im Bereich mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Genau, und was Sie sonst noch loswerden wollen, können Sie dazu auch loswerden. Wir haben vorhin bei Herrn Lagemann angefangen, dann fangen wir jetzt bei Frau Schmidt an.
Dann mache ich noch mal mein Plädoyer für den Ganztag stark. Ich glaube, da liegt eine Chance. Der Rechtsanspruch steht vor der Tür und gleichzeitig muss da in Qualität investiert werden, weil wir wissen, dass die Qualität der Angebote des maßgebliche ist, ob Kinder davon profitieren und nicht. Und gerade Kinder in benachteiligten Lagen können da wirklich besonders in den Blick genommen werden. Und die, ich mache da einen Punkt. Ich glaube, ich würde es an der Stelle bei dem Ganztag belassen und mit dem Fokus auf die Qualität. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schmidt. Da schließe ich gleich an, weil die Qualität bedeutet Qualität des Personals mit der Haltung, die eben gerade erwähnt wurde. Und das lässt mich plädieren für eine wirkliche bundesweite Fort- und Weiterbildungsoffensive, die im Bereich kulturelle Bildung, Bewegung, Sport, Tanz, alles ermöglicht, um die Fachkräfte, die im Ganztag tätig sind, und das werden nicht die ausgebildeten Musikpädagogen, werden es nur im Ausnahmefall sein. Von denen gibt es ja schon zu wenig für den regulären Schulunterricht. Teilweise fehlen sie uns schon an Musikschulen. Aber es gibt unheimlich viel musikalische Kompetenz im Lande. Wie ich schon sagte, 16,3 Millionen Amateurmusizierende. Viele Menschen würden es gerne einsetzen und da zu ermutigen, das auch zu tun. Es ist nicht so rasend schwer, einen Drum Circle zu organisieren oder mal mit einem Rapper zusammen einen kleinen Workshop zu machen und es dann selbst zu versuchen oder von den Kindern sich zeigen zu lassen. Also auch wieder diese Selbstwirksamkeit. Viele Kinder bringen auch etwas mit, von dem man keine Ahnung hat. Und da Haltung zu ermutigen, aber auch Fachkompetenzen, die noch nicht in der Ausbildung enthalten waren, das wäre mein Plädoyer.
Ja, vielen Dank. Zum Ganztag ist viel gesagt worden. Auch da braucht es Bewegung, Spiel und Sport. Jeder Ganztag muss ein bewegter Ganztag sein. Jede Kita muss eine bewegte Kita sein. Das muss der Anspruch sein, wenn wir es schaffen wollen, Bewegung, Spiel und Sport von Kindesbeinen an zu implementieren und eben auch damit mentale Gesundheit zu fördern. Was kann die Kinderkommission dafür tun? Vor allem eben Bewegung, Spiel und Sport in Kultusbereiche und in den Jugendhilfebereich nochmal mit stark machen und dort dafür werben und das Umsetzungsdefizit in der kommunalen Jugendförderung, denn letztendlich ist entscheidend auf dem Platz, weil da sind Kinder und Jugendliche und da findet Bewegung statt. Und da haben wir aber eben das Umsetzungsdefizit von den eigentlich ganz guten Regelungen, die es auf Bundesebene gibt. Da kann man natürlich noch mal schauen, ob es vielleicht jetzt in der großen SGB-8-Reform das ein oder andere Zahnrädchen gibt, was man noch mal drehen kann, um diese Verbesserung noch mal besonders hervorzuheben. Ansonsten vielen Dank für die Einladung und wie vorhin schon gesagt, wir bleiben gemeinsam unbequem, damit Kinder sich bewegen können.
Ja, ich würde gerne auch noch meinen Dank verbinden, vielleicht mit einem Satz oder mit einem kurzen Blick darauf, was auch die beiden Damen vorhin schon angedeutet hatten. Mein Wunsch, meine Bitte wäre, dass wir gerade, weil, was es in Bezug auf mentale Gesundheit gibt, dass es nicht eine Nice-to-have-Förderung bleibt in Projekten, sondern das wird uns, das wird unsere Jugend, das wird unsere Kinder in den nächsten Jahren massiv beschäftigen und uns damit auch beschäftigen. Und insofern hilft es uns nicht, die Projektförderung immer mal wieder zu haben, wenn gerade Geld da ist, sondern das als echtes Problem anzuerkennen und da auch tatsächlich eine Regelförderung für all diese Maßnahmen, die ja schon in den verschiedenen Bereichen passieren, die Bemühungen, die in den verschiedenen Bereichen passieren, um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, die dann auch tatsächlich finanziell verlässlich für die Organisationen, die sich da engagieren, zu unterlegen. Das wäre meine Bitte. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben.
Ich glaube, Politiker sollen immer wenig versprechen, aber das kann ich Ihnen versprechen, weil wir werden ja auch beim Thema Corona-Aufarbeitung noch in Kontakt sein, etc. pp. Vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für das, was Sie uns heute mitgegeben haben. Und vor allen Dingen, Sie haben das vorhin so schön gesagt, das sind eigentlich Dinge, die selbstverständlich sind. Trotzdem ist es wichtig, dass man sie immer wieder betont, ja, dass man betont, wie wichtig das ist, was in den vielen Vereinen passiert, was auch ehrenamtlich vor allen Dingen sehr häufig passiert und welche Bedeutung das alles hat. Und deswegen danken wir dafür, auch durchaus für die unbequemen Worte, so soll das hier auch sein. Vielen Dank für Ihren Einsatz auch für Kinder und Jugendliche. Und jetzt darf ich das öffentliche Fachgespräch beenden. Müssen Sie kurz nach draußen bitten. Es wäre aber schön, wenn Sie uns noch zur Verfügung stehen. Wir machen nämlich gleich noch ein Foto, aber wir müssen kurz noch ein bisschen nicht öffentlich tagen.